Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um das Thema Employer Branding. Und ich habe ja beim Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke, manchmal, ich will nicht sagen, manchmal, vielleicht sogar oft meine Zweifel. Und das passt heute ganz prima, weil ich mit einem Gesprächspartner verabredet bin, der das Thema ganz toll findet und auch ganz toll kann. Das ist nämlich Michael Weigert. Hallo, Herr Weigert, erstmal hallo.
Hallo, Herr Burak. Freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Gerne. Herr Weigert, Sie sind Geschäftsführer, Gründer von Weigert Pirotz Wolf, Werbeagentur in Hamburg, einer, ich darf das mit vollem Respekt sagen, alteingesessenem Laden, wie man so schön sagt, in der Hansestadt, nicht wahr?
Das stimmt. Also wir gehen dieses Jahr sogar ins 25-jährige Jubiläum. Ja, also wir sind schon ein paar Tage am Markt, auf jeden Fall.
Genau. So, und wir reden über Employer Branding, wo Sie ganz viele Erfahrungen gesammelt haben. Und ich würde Ihnen einfach mal so zwei, drei Argumente besprechen wollen, wo ich einfach große Zweifel habe, was da passiert.
Gerne. Und ich habe alles gefasst.
Das ist gut, ich auch. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem ersten so an. Ich habe den Eindruck, wenn man sich mal so die Attribute anschaut, mit denen dort Arbeitgeber sich selber bewerben und nichts anderes ist jetzt das ja, dann macht man das, wie man das in der Consumerwelt auch gelernt hat. Man nimmt bestimmte Attribute, weiß aber, dass die übertrieben, überspitzt sind, aber teilweise auch austauschbar. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Ich mache Ihnen gleich auch gerne nochmal ein Beispiel. Aber können Sie mein Argument nachvollziehen?
Ja, ich kann das zum Teil nachvollziehen. Also ich selber bemängle auch, habe ich auch in der Vergangenheit auch auf meinem LinkedIn-Profil gemacht, schon auch, dass Employer Branding-Kampagnen sehr oft gestalterisch, aber auch inhaltlich sehr oft, sag ich mal, unter das Niveau des Unternehmens selber oder der Produkte, die das Unternehmen produziert, fallen. Das liegt teilweise daran, dass man natürlich sehr authentisch sein will, was ja richtig ist. Und das Thema Authentizität hat sehr viel natürlich damit auch zu tun, dass authentische Mitarbeiter abgebildet werden.
Wo man dann aber häufig keinen Unterschied zu den Mitarbeitern, zu den Leuten sehen würde, die eben keine Mitarbeiter sind, finde ich.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe beides schon aus unterschiedlichen Motivationen heraus gemacht und machen müssen. Also ich glaube schon, dass man die authentischen, ich will jetzt nicht sagen 10-1, aber doch immer wieder schon herausfindet versus Models. Sie haben aber ja sehr stark doch auf den inhaltlichen Punkt letztendlich sich jetzt bezogen. Und normalerweise gibt es natürlich, oder startet man eine Employer-Branding-Kampagne damit, dass man natürlich intern erstmal eine Evaluation macht. Also, wie sehen die Mitarbeiter das Unternehmen heute? Man macht Interviews über unterschiedliche Hierarchiestufen, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Zugehörigkeiten zum Unternehmen. Daraus entwickelt man ja eine Strategie oder eine Positionierung. Und dann müsste es eigentlich so sein, idealerweise, ich nehme jetzt mal für uns in Anspruch, dass das so ist, dass eben die Aussagen nicht immer, nicht sich alle in der Branche selber unterscheiden, weil wenn ein Unternehmen innovativ unterwegs ist, ist es innovativ unterwegs. Aber ich glaube schon, dass es deutliche Unterschiede gibt. Wie das immer in der Welt und gerade auch in der Kommunikation ist, gibt es gute und schlechte Beispiele. Sie haben, glaube ich, gleich ein schlechtes, höre ich mir gerne an. Aber ich glaube eigentlich, dass die Aussagen nicht austauschbar sind und nicht austauschbar sein sollten, wird bestimmt Beispiele geben. Ich denke mal, dass das aber für uns, also für unsere Arbeit eigentlich nicht der Fall ist.
Ich will damit auch gar nicht sozusagen Ihre Arbeit kritisieren.
Nein, das habe ich schon verstanden.
Es geht mir stärker um den allgemeinen Gedanken. Ja. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgesucht aus einer Branche, wo ich zumindest hoffe, dass ich es richtig recherchiert habe, dass Sie dort nicht zu Hause sind, nämlich aus dem Pharmabereich. und habe mir einfach mal das angeschaut, was Sie eben auch genannt haben, nämlich die Wertebildung sozusagen von Unternehmen. Und wenn Sie sich mal anschauen, was gibt es denn dort bei zwei großen Pharmaunternehmen? Und ich habe jetzt mal Merck mir angeschaut und Bayer angeschaut. Dann ist es bei Merck so etwas wie Mut, Leistung, Verantwortung, Respekt, Integrität und Transparenz. Und wenn du sowas liest, dann weißt du schon ganz genau, wo du dran bist und dass das Eis, auf dem du dich bewegst, extrem dünn ist, weil entweder bist du zu transparent oder zu wenig transparent. Und das, was der richtige Weg ist, das sagt natürlich dann immer auch der, oder macht natürlich dann immer auch der Nasenfaktor des Vorgesetzten aus. Aber wenn davon unabhängig, wenn Sie sich mal anschauen, was ist denn dann, was sind denn dann die Core Values, wie das bei Bayer beschrieben wird, dieses Unternehmens, dann ist es Leadership, Integrity, Flexibility, Efficiency. So, wo ich nur denke, ja, das sind andere Worte und bei Bayer kann man das auch nochmal dann erstaunlicherweise zu dem Wort live zusammensetzen, ist ja ganz toll. Aber also ich habe ja eben schon mal dann, also meine zwei Gedanken dazu sind: A, es ist austauschbar, B, wie das Ding gelebt wird, hat natürlich dann ganz viel damit zu tun, wie dann auch dieser bösartige Nasenfaktor, den wir ja alle kennen und der bei Konzernen ja nochmal eine andere Ausprägung hat, wie bei einer mittelständischen Agentur, wie das oder bei einer inhabergeführten Agentur, wie das bei Ihnen ist.
Ja, Sie haben jetzt dann, ich kenne die beiden, oder ich kenne Merck, fand ich eigentlich immer eine sehr schöne Kampagne. Sie haben jetzt natürlich, das ist wirklich so ein bisschen Bullshit-Bingo, wie Sie es gerade so beschrieben haben mit diesen Schlagwörtern, die natürlich wahnsinnig sind.
Aber das findet man ja auf der Webseite, also das ist ja sehr prominent auf der Webseite dargestellt.
Ja. Genau, also ich kann Sie in
da. Das ist prominentes Bullshit-Bingo.
Ja, ich kann es jetzt da nicht beurteilen. Idealerweise. Vielleicht sind die auch nah beieinander, ich weiß es nicht. Idealerweise, wie gesagt, gibt es ja eine sehr umfangreiche Forschung erstmal. Da geht es um Kultur natürlich, da geht es um Purpose, da geht es um Arbeitsbedingungen, Social Benefits und so weiter. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt Merck und was haben Sie gesagt, BASF war das?
Nee, Bayer war es.
Bayer, dass die relativ nah beieinander sind, weil die natürlich forschen beide, weil die natürlich innovativ sind. Merck ist jetzt noch ein Familienunternehmen. Das bedeutet eigentlich, dass es da noch ein Tickchen andere Konnotationen geben sollte. Also wie gesagt, ich kenne die Beispiele nicht, aber wir können uns, glaube ich, gerne darauf einigen, dass die Gefahr besteht, dass es natürlich auch gewisse Werte gibt, die Bewerber und Bewerberinnen suchen bei Unternehmen, die natürlich auch adressiert werden müssen. Aber es wäre schon natürlich wünschenswert, dass so eine eigene DNA auch rüberkommt. Und ich gebe Ihnen recht, so wie Sie es vorgelesen haben, scheint mir das wirklich einfach aus dem Marketing-Lehrbuch der Hölle sozusagen, dem zu.
Herr Weigert, wir können die großen Pharmaunternehmen, was es da auch immer noch geben mag, wir können die nebeneinander legen und wir werden bei 90% der Unternehmen oder der Konzerne eine ähnliche Problematik finden. Da bin ich mir total sicher.
Ja, wir haben jetzt auch, geht's noch nicht draußen, wir haben auch eine Employer-Branding-Kampagne für ein Pharmaunternehmen gemacht, allerdings ein japanisches, was in Deutschland nicht forscht, sondern in Deutschland nur produziert und vertreibt. Die ist schon ein bisschen anders. Aber ja, also ich kann Ihnen da recht geben, weil ich auch die beiden Beispiele nicht kenne. Es sollte nicht so sein. Ich bin eigentlich schon der Überzeugung, dass, wie gesagt, wenn man einen guten Job im Vorfeld macht, also Strategie, Positionierung, Werte, Stärken, Schwächen, dass eigentlich schon eine eigene DNA rauskommen müsste, sowohl in der Strategie wie dann auch in der Übersetzung. Also wir sagen immer, ein Fensterhersteller darf nicht werben wie eine Autowerkstatt oder wie ein Versicherer. Es muss schon immer, das wäre auch so ein kreativer Anspruch, es muss schon idealerweise immer ein Link, würde ich mal sagen, zwischen dem Unternehmen und auch der kommunikativen Übersetzung geben. Einfach nur wie gesagt, Grinsekatze vor Büroambiente und dann steht da was, das wird dann auch nicht reichen. Das ist dann nicht Marke, sondern das ist einfach nur Abziehbild sozusagen.
Also ich glaube, dass mein Beispiel nicht nur auf die Pharmabranche verallgemeinerbar ist, sondern noch stärker verallgemeinerbar. Aber schauen wir einfach mal.
Ja, wie gesagt, ich nehme Ihnen mal ein anderes Beispiel. Das ist jetzt aus unserer Erfahrung. Wir haben eine Employer Branding Kampagne gemacht für eine große Wirtschaftskanzlei. Diese große Wirtschaftskanzlei ist aber nicht so groß wie die Freshfields und Ebner Stolz und so weiter, sondern da hat man rausgearbeitet, dass man eben in einem kleineren Umfeld zwar vielleicht jetzt nicht ein Jahr lang in New York verbringen kann, aber dass man da viel stärker hat, schneller an die Mandanten ranzukommen, schneller auch wirklich selbstständig zu arbeiten zu können, sich entfalten zu können. Das ist dann wieder eine Thematik, wo ich ein kleineres gegen die großen Platzhirsche sozusagen positionieren kann. Das wäre wünschenswert, können wir uns vielleicht darauf einigen. Es wird nicht immer passieren, es wird nicht immer klappen, aber natürlich wäre es gut, wenn gerade im Employer Branding auch natürlich eine DNA, ein echtes Profil herausgearbeitet werden könnte, was dann auch wirklich einzigartig idealerweise ist.
Naja, also ich will es nicht nochmal wiederholen, aber ich finde, das sieht man einfach viel zu selten. Aber gehen wir mal zu meinem nächsten Punkt. Das ist meine These, meine steile These, dass die Arbeitgebermarke die eigentliche Marke killt. Also es wird eine Arbeitgebermarke entwickelt, die irgendwie neben der normalen Produkt- oder was auch immer Dienstleistungsmarkenwelt besteht. Und man fragt sich, wo ist denn die Verbindung? Wer stützt denn hier wen? Nee, das passiert gar nicht, sondern die sind eigenständig und schwächen sich gegebenenfalls gegenseitig.
Habe ich so ehrlich gesagt selber noch nicht erlebt, zumal ja die Arbeitgeberkommunikation auch auf anderen Kanälen stattfindet. Ich habe da eigentlich, oder ich kenne das umgekehrte Beispiel, dass die Consumer-Marke, die Arbeitgebermarke so überstrahlt, dass Leute gar nicht auf die Idee kommen, ach so, da kann man auch arbeiten. Wir hatten das mal bei Samsung. Consumer-Marke war so stark, dass die Menschen gar nicht, haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sie in der Nähe von Frankfurt ein Riesenbüro haben, wo sie ganz viele Leute suchen. Also ich kenne eher das andere Thema, also dass die Arbeitgebermarke so stark wird, dass sie eine Consumer-Marke überstrahlt, habe ich so noch nicht erlebt. Was ich auch kenne, ist, das ist gerade bei vielen Hidden Champions so, dass die Arbeitgebermarke eigentlich den Job der B2B, ist es ja meistens dann, der B2B-Marke miterledigt. Und insofern ist es da im Vorfeld wichtig, dass eben Arbeitgebermarke und B2B-Marke, dass die von der Positionierung her ungefähr gleich sind. Also dass man mit einem, ganz profan mal gesagt, mit einem Claim beide Zielgruppen auch ansprechen kann. Haben Sie ein Beispiel, wo Sie sehen, dass die Arbeitgebermarke so stark ist, dass sie die richtige Marke, Consumer-Marke, B2B-Marke überstrahlt? Kenne ich eigentlich so nicht.
Ja, also auch da kann ich Ihnen gerne nochmal was nachliefern, aber das ist halt das Problem, dass diese Dinge teilweise, wo ich teilweise den Eindruck habe, es ist irgendwie nicht wirklich miteinander abgestimmt und dann kommt es genau zu solchen Prozessen. Aber auch bei der Arbeitgebermarke
vielleicht eben noch sagen darf. Also ich kenne auch viele Prozesse, wo es gar nicht darum geht, für die Arbeitgebermarke eine eigene Aussage zu entwickeln, die dann eigentlich mehr oder weniger in dem Windschatten sozusagen der Consumer-Marke fährt. Also wie gesagt, so wie Sie es jetzt geschildert haben, kenne ich es eigentlich nicht.
Okay, also ich glaube, ein weiteres Problem besteht darin, und das habe ich auch schon angedeutet, das haben Sie auch schon angedeutet, dass man sich fragen muss, was wird denn dort über die Arbeitgebermarke erzählt und spiegelt sich denn das in der Realität wieder? Also wenn ich gerade mal auf diese Attribute eingehe, die ich jetzt schon von den zwei Pharmafirmen genannt habe, dann ist es mit Transparenz und so weiter, mit diesen gesamten Attributen ja irgendwie ganz schön. Aber natürlich gibt es, wie das in jedem Unternehmen ist, und je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird es, gibt es da natürlich Politik. Und da kann ich eben nicht so agieren, wie ich das gerne möchte. Und da kann ich das auch mitunter nicht so, wie mir das die Arbeitgebermarke verspricht. Und Sie hatten es ja eben auch schon mal genannt mit den Testimonials, die dann gezeigt werden. Da werden natürlich nur die Leute gezeigt, die irgendwie happy sind und die das alles ganz toll finden. Aber leider ist es, und das ist ja überall der Fall, nicht immer happy und nicht immer toll. Aber da wird aus meiner Sicht ganz oft eine Scheinwelt entwickelt, die man auch realistischerweise gar nicht vorfinden kann. Und umso stärker muss dann die Enttäuschung der Mitarbeiter sein, wenn sie dann mal im realen Arbeitsleben angekommen sind.
Wenn das so wäre, hätten Sie recht, aber auch da, ich hoffe, Sie stempeln mich nach unserem Interview nicht als Neinsager oder Wutbürger oder Quertreiber ab.
Unbedingt.
Auch das Phänomen kenne ich nicht und wäre auch extrem gefährlich. Also, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir eine neue Schokolade mit ganzen Nüssen. Die ganzen Nüsse schmecken mir aber nicht. Kaufe ich das nächste Mal eine andere. Wenn ich auf ein Jobangebot reagiere, gehe in diese Firma und nach 3 Monaten merke ich, die haben mich hier vollgelogen von vorne bis hinten, ist das für das Unternehmen meistens eine ziemliche Katastrophe.
Weil unbedingt.
Es gibt Kununu und es gibt andere Bewertungsportale, Glassdoor etc., wo sich Mitarbeiter oder enttäuschte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja auch austauschen können und auskotzen können, um es mal zu sagen. Insofern, und da kommen wir eigentlich wieder ein bisschen zum Anfang, ist es umso wichtiger, auch authentisch zu kommunizieren. Jetzt gebe ich Ihnen recht, selber mal auch einen Post dazu gemacht, wie authentisch ist das denn eigentlich? Und in jeder Evaluierung oder jeder Employer Branding Strategie geht man ja auf die Stärken, aber es gibt immer auch Schwächen. Das ist ja ganz klar, wie Sie auch richtig sagen. Wo ist alles toll? Gibt es nirgendwo. Also es gibt immer Abteilungen, Vorgesetzten, einen Ausbilder, was auch immer, ein Team, was eben nicht so toll ist und wo ich irgendwie Probleme habe. Das ist das eine, das wird man teilweise dann, und dafür ist HR da, intern lösen können. Es gibt aber natürlich auch Rahmenbedingungen, die nicht stimmen, und das wäre dann tödlich, wenn da overpromised wird und das gar nicht stimmt.
Aber haben Sie das Gefühl, dass diese Scheinwelt, die da aufgebaut wird, dass die zum allergrößten Teil bei Unternehmen realistisch ist? Ich habe das Gefühl, dass dieses Overpromising, was Sie eben genannt haben, ganz oft passiert.
Auch das Gefühl habe ich nicht, weil ich es jetzt so nicht zurückgespielt bekomme. Wie gesagt, die Gefahr, dass jemand in die Firma kommt, der enttäuscht ist, die ist relativ groß und das darf eigentlich nicht passieren. Insofern geht es immer darum, in Kommunikation sehr authentisch darzustellen, was wirklich das Unternehmen ausmacht. Die Frage ist ja aber, was passiert eigentlich mit den Schwächen, die ich definiert habe? Weil, wie gesagt, in der Evaluierung werden wir immer dazu kommen, dass es Stärken gibt, aber es wird auch Schwächen geben. Und da raten wir zumindest immer, und ich lese das auch teilweise, dass diese Schwächen auch genannt werden und man aber auch kommuniziert, wir arbeiten daran. So blöd sich das anhört, es wird nicht alles von heute auf morgen gehen, aber es gibt kleine Schritte, es gibt diese und diese Entwicklung. Also, es ist heute noch nicht so, aber es wird daran gearbeitet. Normalerweise ist der Bewerber dann damit, ich will nicht sagen zufrieden, aber akzeptiert das. Also, Schwächen müssen genannt werden, dürfen nicht unter den Tisch fallen, aber ich glaube schon, dass man ganz offen im Sinne der offenen und authentischen Kommunikation auch darüber reden kann, dass noch nicht alles toll ist, aber dass Entwicklungen angestoßen worden sind.
Ja, wenn so etwas passieren würde, dass man das tut, dann würde ich ja irgendwie auch das, was die Bewerberinnen oder die Bewerber dort äußern, nämlich sagen, okay, damit bin ich zufrieden, dem würde ich mich ja anschließen. Aber genau das diese Felder, die man identifiziert hat, das sind natürlich wenige und so weiter, aber daran arbeiten wir, da sind wir noch nicht da, aber wir sind auf dem Weg und so weiter und so fort. Wenn genau das passieren würde, damit wäre ich ja total d'accord, aber ich finde sowas nicht. Können Sie mir da ein Beispiel nennen?
Wo so eine Entwicklung angestoßen worden ist und dann auch eingelöst worden ist in Versprechen, meinen Sie?
Ja, wo man genau das, was Sie eben gesagt haben, auch kommuniziert.
Ja, das gibt es schon. Also das gibt es auch bei uns. Das steht jetzt nicht in der Headline sozusagen, aber das steht schon auf der Website, dass bei verschiedenen Dingen letztendlich wir auf dem Weg sind. Das glaube ich schon. Also gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was das Thema CO2 angeht, was das Thema auch von Visionen angeht, das ist immer wieder ein Thema. Ich glaube auch, Herr Bucher, wir haben ja, das wissen Sie ja auch, wir haben ja die Umkehr, wir haben ja keinen Markt mehr, wo sich der Bewerber, die Bewerberin beim Unternehmen bewirbt, sondern ist es eigentlich umgekehrt inzwischen.
Mhm, exakt. Ob das wirklich noch so ist, haben wir dahingestellt.
Mhm. Das Unternehmen muss sich eigentlich beim Bewerber bewerben. Sieht man auch ein bisschen daran, dass im Augenblick die Kündigungsbereitschaft sehr hoch ist. Also bei Corona war das ja noch so, dass die Leute in ihrem Job geblieben sind, weil ich weiß nicht, was passiert und so weiter, Sicherheit. Jetzt ist es eigentlich so, dass sehr viel Bewegung drin ist. Das bedeutet, die Unternehmen, die Arbeitgebermarken müssen sich bei den Bewerber, Bewerberinnen bewerben. Insofern ist es immanent, dass sie das auf eine offene und ehrliche Art tun, weil sonst geht er auch sofort wieder. Und das Thema Retention, also die Mitarbeiter zu halten, ist ja so wichtig geworden, weil eben der Personalmarkt so leergefegt ist, dass wenn ich einen habe, dann muss ich alles dafür tun, dass der bleibt. Insofern ist es umso wichtiger, gleich offen und ehrlich von Anfang an zu kommunizieren, damit er mir nach 3 Monaten nicht wieder abhaut und nicht auch noch, sage ich mal, in seinem Netzwerk auf Kununu, wo auch immer, das überall kommuniziert.
Ernsthaft, Herr Weigert, ich habe schon das Gefühl, dass das natürlich oft gesagt wird, dass sich Arbeitgeber bei potenziellen Mitarbeitern sozusagen bewerben müssen. Aber ob das dann auch eingelöst wird oder ob das sozusagen nicht nur bei Worten bleibt, daran habe ich ja meine großen Zweifel. Und wenn ich mir mal so Prozesse anschaue und wenn ich auch mal mit Leuten spreche, die sich gerade bewerben, und damit meine ich gar nicht unsere Industrie, sondern irgendwie so querfeldein sozusagen alle möglichen Branchen, auch da habe ich den Eindruck, das wird immer noch anders gehandhabt und eigentlich hat sich an dem Bewerbungsprozess nicht wirklich so viel geändert. Da habe ich schon das Gefühl, dass da viel mehr gesagt wird, als tatsächlich getan wird.
Ja, wie gesagt, Gefühle helfen uns ja nicht weiter, ehrlich gesagt, sondern da gibt es Untersuchungen dazu. Sie haben recht, es wird nicht für alle Jobs gelten, das ist ganz klar. Gerade ein neuen Etat gewonnene Industrie, da gibt es Blue Collar und White Collar, also die Leute, die in der Administration arbeiten, im Management, und die Leute, die an der Stanze stehen, sage ich jetzt mal so. Bei der Stanze wird es nicht so sein, aber bei den anderen schon. Kommt darauf an, welche Ansprüche man stellt. Wenn man die Besten der Besten der Besten haben will, wird es schwierig. Wenn einem das Mittelmaß reicht, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, es gibt schon deutliche Untersuchungen, dass sehr viel in Bewegung ist. Das natürlich auch, weiß nicht, wie lange wir Zeit haben, aber das Thema Generation Z, Generation X und die technische Ausstattung und die Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein Unternehmen nicht vorgaukeln kann, sondern
ja, aber Studien gibt es auch viele, und dann ist ja schon tatsächlich dann auch entscheidend, das, was man wirklich so wiederfindet. Und ich glaube in der Tat, das, was Sie jetzt gerade angerissen haben mit Generation Z und all diese jungen Leute, ich glaube in der Tat, dass das in der Tat Treiber für Veränderungen sind. Da bin ich fest von überzeugt.
Müssen sein. Inzwischen ist ja nach dem Gehalt das Thema flexible Arbeiten ist das wichtigste Einstellungskriterium sozusagen. Wenn Sie das nicht bieten heute in der Industrie, welche auch immer, vielleicht nicht gerade jetzt irgendwie, wenn ich Feuerwehrmann bin oder wie auch immer. Aber wenn sie das eigentlich nicht bieten, dann können sie eigentlich am Spiel nicht mehr teilnehmen. Also natürlich hat das unter anderem und auch die Art und Weise, wie gearbeitet werden soll. Ich sage immer, die Generation Z, die will nicht weniger arbeiten, die will nur anders arbeiten, unter anderen Bedingungen, unter anderen Vorzeichen. Wenn sie das nicht bieten, dann wird es schwer. Und natürlich gibt es jetzt gerade in Hamburg, da kenne ich einige Unternehmen, die so alteingesessene Industrieunternehmen sind, die sich extrem schwer tun damit, weil es natürlich auch intern immer eine Rivalität gibt. Also die Leute, die es nicht können, sind natürlich neidisch und es gibt natürlich böses Blut zu denen, die es dann können. Also da muss man schon auch einen kulturellen Ausgleich sozusagen schaffen. Aber natürlich sind diese Veränderungen in der Gesellschaft und die Veränderungen der Arbeitsweisen sind natürlich ein ganz starker Treiber auch für Veränderungen in Unternehmen.
Wie ist denn das bei Ihnen? Werden bei Ihnen Nachtschichten noch akzeptiert von den jungen Leuten?
Also Nachtschichten haben wir schon ganz lange nicht mehr gehabt. Wir haben die letzte Nachtschicht in Anführungsstrichen war der 1. Mai, wo komplett gearbeitet wurde. Das wird akzeptiert, aber ich glaube nicht, dass das in der Art und Weise, wie das zu meinen Springer-Jacobi-Zeiten zum Beispiel noch war, akzeptiert würde. Also wir haben drei Tage in der Agentur und zwei freie Tage, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass Kommunikation irgendwie auch Teamwork ist. Also man auch zusammenkommen muss. Aber wir haben zwei feste Tage, die Homeoffice sind. Gibt es Leute, die nutzen. Gibt auch welche, die trotzdem hier sind. Aber so haben wir es geregelt. Und wir haben gerade Anfang des Jahres, kleiner Sidestep, unsere eigene EVP überarbeitet und in der Agentur auch das gemessen und haben Stimmen eingeholt und Interviews geführt. Und für unsere Leute ist das so okay. Aber klar, wie Sie schon richtig sagen, diese Nachtschichten oder auch Überstunden in Wahnsinnsmaßen, das würde so heutzutage zumindest bei uns nicht mehr akzeptiert. Mag Agenturen geben, die immer noch so als Sprungbrett für eine spätere Karriere gelten, wo das vielleicht akzeptiert wird, so nach dem Motto, ich knüppel hier mal 3 Jahre rein und dann habe ich es geschafft in anderen Agenturen oder sowas. Das mag es geben, gibt es aber bei uns nicht.
Nee, ich glaube, das ist schon ein genereller Trend in der Branche. Ich würde noch mal gerne mit Ihnen auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, nämlich was ist überhaupt die Kernkompetenz der Leute und die Kernkompetenz der Personaler? Ist es nun mal nicht, gute Kommunikation zu machen, sondern gute Leute einzustellen? Und ich finde, das sieht man fairerweise auch an vielen Kampagnen, natürlich nicht bei denen von Ihnen, das ist ja klar, aber wie erleben Sie das denn?
Mensch, aber Sie sind ja nicht gerade ein Fan der Arbeitgebermarke, wie ich so raushöre. Also
das habe ich gleich von Anfang an klar gemacht.
Ja. Nee, okay, find richtig. Also für uns ist es wirklich ein strategisches Thema, weil eben durch Personalkrise und andere Dinge die Unternehmen wirklich gezwungen sind, auch in ihre eigene Marke zu investieren. Aber die Frage ist ja fair sozusagen, die Sie stellen. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Welcher Marketingfachmann, Experte hat denn außer BWL noch was anderes studiert? Also ich kenne jetzt keine aus meiner langen Karriere, war ja davor lange bei Scholz und Friends und Springer und Jacobi. Ich kenne eigentlich keine Product Manager oder Marketingdirektoren, die Gestaltung studiert haben. Also auch da muss man ja sagen, warum wären die jetzt prädestinierter, Kreation oder Kampagnen zu bewerten?
Na, also da muss ich widersprechen. Ich kenne einige Marketingleute, die auch vorher zum Beispiel in Agenturen gearbeitet haben, sei es in der Beratung oder
noch in der Beratung.
Also ich finde, das gibt es schon relativ oft.
Gut, also meine Erfahrung ist, Personaler sind genauso Menschen wie Marketingfachleute.
Das ist ja schön zu hören.
Ich glaube, dass die Personaler eigentlich insofern die Kampagnen gut bewerten können, weil sie sehr nah an den Menschen sind, die in ihrem Unternehmen arbeiten und auch sehr nah an Profilen sind, die sie suchen. Also die wissen schon sehr gut, was im Unternehmen wirkt, wie das Unternehmen ist, welche Kultur da herrscht. Dass die jetzt vielleicht nicht Kreation in Gänze so bewerten können, empfinde ich aber nicht als Schwäche, weil meine Erfahrung ist immer, das, was die Marketingleute immer konnten, war doch nur, mach das Logo größer oder der Käse musste nochmal irgendwie mit der High-Res-Kamera an 3 Tagen nochmal speziell im Studio, wie auch immer.
Also oder macht den Störer nicht so groß, das ist immer noch mein Highlight.
Ja. Also diesen Wahnsinn, den hat man im Employer-Branding nicht. Da kommt es eher auf inhaltliche Dinge an. Also wenn wir eine Idee präsentieren, wie es umgesetzt werden soll, dann hat man relativ freie Hand, was Fotos angeht, was Kampagnenidee angeht. Es geht bei den Personalern oder bei den HR-Leuten eher darum, dass die Message rüber, also dass die Message richtig ist, dass sie verstanden wird und weniger jetzt darum, kennen Sie auch noch, macht den Störer größer, macht das Logo größer oder das Produkt muss nochmal links, rechts, von hinten über das Knie nochmal ganz besonders ausgeleuchtet werden. Diese Exzesse haben wir im Employer Branding nicht. Aber ich denke, dass die Personaler eigentlich sehr gut beurteilen können, was in ihrem Unternehmen wirkt.
Ja, Weigert, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, dann haben wir wenigstens einen schönen Abschluss und da widerspreche ich Ihnen jetzt auch nicht.
Und aber Sie haben mich gar nicht nach KI gefragt. Das scheint doch Ihr neues Hobby zu sein, wenn ich mir so die letzten...
Ich habe ganz viele neue Hobbys.
Okay. Also KI ist natürlich auch im Recruiting ein Riesenthema, aber können wir vielleicht ein andermal noch besprechen.
Genau, dieses Fass machen wir jetzt nicht auf, das machen wir beim nächsten Mal auf. Und ich bedanke mich für dieses etwas kontroversere Gespräch bei Ihnen.
Ich finde, nur so macht es doch Spaß und wird es interessant für den Zuhörer. Wenn wir bei allem der gleichen Meinung sind, dann das wär doch wirklich langweilig, oder?
Genau, so ist es. Also vielen Dank. Super.
Herr Boak, danke Ihnen. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.